Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Margarete van Es. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Die wissenschaftliche Direktorin der Orientabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin und auch die Leiterin der Außenstelle Bagdad. Das ist dein offizieller Titel. Was macht man da so?
Man kümmert sich darum, dass archäologische Projekte und kulturpolitische Kooperation mit dem Irak funktioniert. Das in aller Kürze. Das heißt, ich bin zwar in Deutschland angesiedelt mit meiner Arbeitsstelle, aber ich reise hin und her zwischen Berlin und Bagdad, beziehungsweise eher dem Südirak oder auch dem Nordirak. Bagdad noch nicht ganz so sehr wegen der Sicherheitslage.
Ja, das ist sicher auch noch ein großes Thema heute hier in der Sendung. Aber wie bist du da hingekommen? Wie hast du dir das schon von vornherein immer ausgesucht?
Naja, ich glaube, das ist eine Prägung aus Familie und Schule. Ich bin hier in Tübingen auf das Uhland-Gymnasium gegangen und hatte sehr engagierte Lehrer, was griechische und römische Antike anging. Das interessierte mich dann später nicht ganz so, aber die haben mit uns eben sehr, sehr viel auch das, was wir materielle Kultur dieser Perioden bezeichnen, gemacht. Und ich komme aus einem Elternhaus, was sehr viel mit Orient zu tun hat. Das heißt, diese Kombination hat mich irgendwie angesteckt. Ich wollte wieder in den Orient zurück. Mich hat die alte Zeit interessiert. Und so kam das halt, dass ich das studiert habe.
Das hast du dann hier gemacht und dann kam eins zum anderen.
Bei mir kam ganz schnell eins zum anderen. Ich hatte das Glück, dass ich schon im zweiten Semester auf eine Forschungsunternehmung im Südirak mitgenommen worden bin. Da fiel jemand aus und da wurde halt geguckt, wen gibt's noch. Und da gab es halt diese junge Dame und die hat gleich Ja gesagt und ist für viele Wochen in den Südirak gezogen, nach Uruk, eine ganz langjährige Ausgrabungsstätte des Deutschen Archäologischen Instituts. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich mache immer noch Uruk heute.
Im zweiten Semester hat es angefangen bei dir?
Im zweiten Semester hat es angefangen, genau.
Wahnsinn. Und zurück in den Orient, das war also auch schon vor deinem Studium und vor der Schule oder unabhängig von Schule?
Ja, mein Thema. Vater ist Orientalist und er hat in den 60er Jahren im Libanon gearbeitet mehrfach und hat die Familie mitgenommen. Das heißt, meine frühesten Kindheitserinnerungen sind an den Libanon, an das Meer da, an die Haine, Obsthaine und so weiter. Also alles das, was ich mit ganz frühen Landschaftserinnerungen und so weiter verbinde, kommt aus dem Libanon und nicht aus Deutschland. Und 1968 sind wir dann nach Tübingen gezogen. Da war dann erstmal eine Runde nicht unbedingt Orient angesagt, aber später sind wir halt auch immer wieder in den Urlaub in den Orient gefahren. Und insofern war das für mich eigentlich die Region, die ich mit am besten kannte und in der ich mich auch sehr heimisch fühle.
Was gefällt dir noch besonders dort, außer jetzt so diese Landschaft und Natur?
Die Menschen, die Art zu leben, das sehr offene, das sehr gastfreundschaftliche, gleichzeitig ein Leben, wo man ganz häufig anderen Leuten eben auch den Freiraum lässt. Das heißt, wenn ich irgendwo hinkomme in einen Ort, den ich vorher nicht kenne, gehe ich natürlich auf die Menschen zu und sage guten Tag und werde dann meistens auch gefragt, wer bist du, was machst du hier und warum interessierst du dich für die Region? Dann gibt es sehr, sehr viel Tee, sehr liebe, nette Gespräche, die auch sehr schnell relativ persönlich werden. Aber dann lässt man einen auch ein bisschen in Ruhe und das machen, was man eigentlich machen möchte. Das heißt, also es ist eigentlich eben nicht eine totale Vereinnahmung, sondern es ist ein ganz nettes Miteinander, jedenfalls im Regelfall.
So hast du es quasi durchweg erlebt bei deinen Besuchen?
Mit ein, zwei Ausnahmen durchweg immer. Und ich bin sehr, sehr viel alleine gereist, also wirklich ganz alleine im Orient und habe eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht, nirgendwo.
Und da, ob Libanon oder Bagdad, ist da auch im Prinzip.
Das war ziemlich egal. Ich bin im Jemen alleine gereist, ich bin im Irak alleine gereist, ich bin in der Türkei alleine gereist, im Libanon. Das ist sehr, sehr egal, weil die Art und Weise, miteinander zu leben, relativ ähnlich ist. In den Großstädten ist das dann hin und wieder ein bisschen was anders. Da muss man sich einfach gut auskennen. Man muss wissen, welche Viertel für was berühmt sind, so ähnlich wie in Hamburg auch oder in Berlin, ne? Und wenn man das weiß, wenn man weiß, wie man sich bewegt, wenn man weiß, welche Umgangsformen für die Menschen dort wichtig sind, dann funktioniert das ganz wunderbar.
Und Alleinreisen als Frau, gab es da nochmal irgendwelches?
Ich hatte zweimal etwas unschöne Erlebnisse in Istanbul, aber ansonsten überhaupt nie. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass ich eben aus dem Elternhaus heraus vieles weiß, was zu den dortigen gesellschaftlichen Umgangsformen dazu gehört und man damit sofort signalisieren kann, ja, ich bin in eurer Gesellschaft, also alles okay, ne? Man wird dann auch sehr, sehr schnell geschützt, wenn andere Leute beobachten, dass irgendetwas unschön werden könnte. Ne? Dann kommt sofort jemand und sagt, komm, gehen wir mal einen Tee trinken und ich begleite dich mal oder so etwas. Ne? Insofern, wenn man dort versucht, in die Gesellschaft einzutauchen, mitzumachen, soweit das geht als Ausländer natürlich, dann denke ich, ist das durchaus möglich zu reisen. Und es ist vielfach einfacher als in anderen Ländern. Ich nenne immer gerne Italien oder auch Südamerika, wo das manchmal schwieriger ist. Ne?
Und aber auch ohne jetzt hier total verschleiert da rumlaufen zu müssen, das ist nicht...
Ich laufe nur in zwei Situationen mit einem Kopftuch oder verschleiert herum. Das eine ist, um mich vor der Sonne zu schützen. Das ist sehr, sehr wichtig in vielen dieser Regionen. Und das andere ist, wenn ich in Moscheen gehe oder in die Nähe von heiligen, wirklich heiligen Städten komme, dann passe ich mich den dortigen Gepflogenheiten an und verschleiere mich auch.
Hast du da Veränderungen beobachtet, wenn du jetzt eben schon Jahrzehnte auch hinreist, dass es doch irgendwo schwieriger geworden ist, mal unabhängig nur von der Sicherheitslage jetzt?
Ja, das hat sich schon sehr verändert. Also in den 80er Jahren vor allem war das Thema Bekleidungsvorschriften eigentlich relativ gering. Man konnte schon ziemlich sich bewegen, wie man wollte. Man sah, dass es Gesellschaftsteile gab, die sehr traditionell gekleidet waren. Andere waren völlig progressiv gekleidet. Das machte eigentlich nicht viel. Das hat sich geändert. Das ist sehr viel stärker wieder zurückgegangen in Richtung traditionelle Bekleidung. Das hängt aber meiner Ansicht nach damit zusammen, dass es halt diese vielen, vielen Krisen in den Regionen gegeben hat. Kriege, Bürgerkriege, wirtschaftliche Schwierigkeiten und. Und man zieht sich stärker wieder zurück auf das, was man kennt, auf den Schutz der Familie, auf eben die Traditionen, weil man sich da sicher fühlt. Ne? Und man erkennt halt sofort Leute, die da nicht mitmachen und weiß sofort, wo sie hingehören oder auch nicht hingehören, jedenfalls nicht zu einem selbst. Also ich glaube, das ist vor allem ein Schutzphänomen. Aber es ist sehr, sehr viel stärker traditionell wieder geworden.
Und progressive, fortschrittliche Kräfte haben es dadurch halt auch nicht leichter.
Sie haben es im Moment nicht leicht, aber es gibt es. Und sie stellen auch relativ selbstbewusst die Ansprüche danach, dass das Leben eigentlich auch wieder so weitergehen könnte, wie man das vor 20 Jahren gewohnt war. Also ich glaube nicht, dass man jetzt resigniert sagen muss, naja, das geht alles irgendwie zurück und irgendwann sieht's aus wie im Mittelalter. Das glaube ich nicht. Man kann schon sehr, sehr viel dafür tun. Ich glaube auch, dass Ausländer viel dafür tun können, wenn sie sensibel an das Thema rangehen und es teilweise mitmachen, teilweise aber eben auch zeigen, nein, ich kann auch anders auftreten. Ich bin eben, komme aus einer anderen Gesellschaft und da kleidet man sich so, fertig. Ne? Das geht und man setzt Zeichen. Und ich habe auch immer wieder jetzt in jüngster Zeit gemerkt, dass ich sehr aufmunternde Blicke dort erhalte, wenn ich einfach auftrete, wie ich bin.
Und es geht ja auch nicht darum, da irgendwas überzustülpen oder zu missionieren.
Überhaupt nicht. Also missionieren halte ich für grundsätzlichen Quatsch, weil wir einfach überhaupt nicht einschätzen können, warum sich eine Gesellschaft verhält, wie sie verhält. Man kann natürlich Theorien darüber anstellen, man kann beobachten, man kann alles Mögliche machen, wird ja auch weltweit gemacht. Aber niemand von uns steckt in diesen Gesellschaften drin. Niemand hat diese Probleme oder auch die Entwicklungen erlebt. Insofern wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig, da einfach zu urteilen.
Wir werden immer wieder das Thema auch Politik streifen, aber jetzt mal wieder zur Archäologie und deinem Schwerpunkt auch. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen Vorderasien und dem Orient? Ist das im Prinzip synonym?
Das ist nicht ganz synonym, aber es ist sehr, sehr schwer auseinander zu dividieren. Da müsste man den deutschen Sprachgebrauch vom Englischen, vom Französischen und so weiter unterscheiden. Das ist immer eine Frage des Blickwinkels. Und wir sagen hier von Deutschland aus gesehen Vorderasien, weil es nach Osten gesehen halt der erste Teil von Asien ist. Ne? Orient ist vielleicht der übergeordnete Begriff, aber also es ist, wir benutzen es fast synonym.
Und in der Archäologie ist es eben diese, ja, eine Region.
Ja, es ist eine Region, die die Türkei umfasst, im Norden bis Jemen im Süden und die Levante-Küste, also Libanon, Syrien, Israel bis Iran rüber. Also es umfasst ganz wesentlich den arabischen Sprachraum, aber dann halt auch den türkischen und teilweise den iranischen.
Und alles, was dort passiert, ist im Prinzip dein Spezialgebiet?
Alles, was dort passiert, ist sauspannend, genau.
Ja, erzähl mal, was hast du da? Man kann sich natürlich nicht alles da angucken, aber was sind so die Highlights auch aus deiner Sicht?
Na, die Highlights sind für mich vor allem zu verstehen, wann Menschen wie gelebt haben. Und es entwickeln sich in Vorderasien sehr, sehr viel früher als hier in Europa Kulturen, die Dinge erfinden, die wir eigentlich heute noch haben. Ne? Das berühmte Beispiel ist immer die Schrift, aber es ist auch hierarchische Gesellschaftsstrukturen, technische Innovationen, alles Mögliche. Und was mich so sehr interessiert ist, wie gehen Menschen mit ihrer Landschaft um, wie verändern sie sie zu ihrem Zwecke, also zum Beispiel, wie gestalte ich Felder, wie bewässere ich Felder, eine ganz wichtige Frage dort unten natürlich. Was bewirkt das mit dem Menschen, wenn ich ganz intendiert eine Felderbewässerung installiere, das heißt nämlich, dass jemand etwas sagen muss, jemand muss das mehr oder weniger bestimmen und daraus entwickelt sich also hierarchische Gesellschaft, ne? Und dann im Prinzip auch die ganze Entwicklung von Keramik, von Kunstgegenständen und so weiter. Also alles, was zusammenspielt, alles das, was wir heute eigentlich auch für uns als entweder Alltagskultur oder eben auch Kunst oder so etwas betrachten, hat sich nicht zu unwesentlichen Teilen da unten entwickelt. Und das finde ich so sau spannend.
Über welchen Zeitraum reden wir da?
Für mich ganz speziell reden wir da etwa ausgehend vom 4. Jahrtausend vor Christus bis etwa ins 3. Jahrhundert nach Christus. Also das sind 4000 Jahre, ein bisschen mehr als 4000 Jahre.
Was waren das für gesellschaftliche Zusammenhänge? Kann man da schon von Staaten reden?
Das entwickelt sich da. Also im 4. Jahrtausend sicherlich noch nicht von Staaten. Da haben wir die Entwicklung von Dorfgemeinschaften zu Städten, dann durchaus auch zu großen Städten. Also gerade die Stadt, in der ich arbeite, Uruk, ist mit die größte Stadt überhaupt in der Zeit und der Region. Und im Laufe des 3. Jahrtausends vor Christus, ja, dann kooperieren Städte, daraus entwickelt sich dann wieder eine Herrscherform, die sagt, nein, ich beherrsche das jetzt alles. Also im Prinzip entwickeln sich in der Zeit eben Staatsstrukturen, erst im Kleinen und dann im immer Größeren. Und im 1. Jahrtausend vor Christus sind das Großreiche von Ägypten bis Iran, die alle unter der Herrschaft eines Königs sind.
Welcher war das?
Da gibt es verschiedene, aber berühmt ist vielleicht Nebukadnezar, der auch in der Bibel vorkommt, ne? Oder Assurbanipal, verschiedene.
So, solche großen Reiche werden dann aber auch wieder labil, oder? Durch die Größe.
Reiche werden labil, egal in welcher Größe. Es wird kollabiert immer wieder mal und es entwickelt sich was Neues. Es kommen häufig Einflüsse von außen, manchmal durch Einwanderung, manchmal durch wirtschaftliche Veränderung, ganz häufig aber durch klimatische Veränderung. Also klimatische Verschlechterung bewirkt häufig, dass eben Menschen nicht mehr auskommen mit der Ernährung oder dass aus den Wüsten Personen reinkommen, die da nicht mehr genügend Lebensraum finden. Das verändert die Gesellschaft in der Stadt und dadurch kollabiert dann etwas. Aber es entwickelt sich halt auch jedes Mal wieder was Neues. Ne?
Welche sind deine Werkzeuge? Wie gehst du ran, wenn das auch sich über so einen langen Zeitraum auch hinzieht und alles ja auch zugedeckt ist von Erde. Das sind ja auch schwierigste Bedingungen, da diese Fragen zu stellen und auch die Antworten dann zu kriegen halt.
Also ich glaube, das Handwerkszeug von Archäologen ist erstmal, dass sie ihr Material kennen. Also dass wir sehr, sehr gut Keramik datieren können, dass wir Objekte erkennen, Funktionen erkennen und auch eben auch wissen, wie alt die Sachen sind. Also im Prinzip eine ganz konkrete Materialanalyse. Dann muss man aber auch lernen, Landschaften lesen zu können. Ne? Man geht mit offenen Augen durch die Gegend, man schaut sich an, warum ein Berg, eine Ebene und so aussieht, wie sie aussieht und wo man dabei sehen kann, was der Mensch verändert hat. Das ist eigentlich, wenn man da einmal drauf trainiert ist, fast überall sichtbar. Ich kann auch hier in Tübingen nicht durch die Gegend laufen, ohne sofort zu gucken, wo kommt denn dieser Wall her und so weiter. Ne? Also Landschaften lesen ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Und dann aber halt auch die rein technischen Dinge einer Ausgrabung. Das heißt, technische Methoden erstmal, wie entferne ich wie dokumentiere ich eine Oberfläche? Das ist der erste Schritt. Ich gehe nicht einfach hin und nehme den Sand weg, sondern ich gucke erstmal, was liegt denn auf der Oberfläche. Dann muss ich ganz systematisch nach unten gehen, teilweise mit grobem Werkzeug, dann immer feiner werdend bis zum Pinsel, je nachdem. Also so arbeiten wir durchaus bis heute. Wir arbeiten aber inzwischen auch sehr, sehr viel über Fernerkundungsdaten. Also wir nutzen Satellitenbilder und schauen die uns erstmal vorab an, was man da wiederum erkennen kann. Wir arbeiten viel mit fotogrammetrischen Aufnahmen aus der Luft. Da kann man 3D-Landschaftsmodelle erstellen mit es gibt inzwischen sehr, sehr viel moderne Technik, mit denen man ganz wunderbar was machen kann. Aber es muss immer die Komponente Bodenarbeit und Handarbeit auch haben, sonst begreift man eigentlich nicht, wovon man dabei handelt.
Weil durch den Boden durch fotografieren kann man zum Teil schon, oder so röntgen, aber halt man muss es auch rausholen.
Man kann in den Boden schauen, das macht man mit verschiedenen geophysikalischen Methoden. Man kann zum Beispiel mit Magnetik das Magnetfeld des Bodens analysieren und kann darüber eben sehen, welche Störungen da verursacht worden sind. Also jede Mauer, jede Grube, jedes Grab ist dann eine Störung und die würde man sehen. Es gibt andere Methoden, Elektrik oder auch Radar, mit denen man in den Boden schauen kann, aber halt immer nur so, ich würde mal sagen, maximal 5 Meter. Und man kriegt damit ein Bild eben dieser Strukturen, ne? Aber man kriegt weder einen Hinweis auf eine Datierung, noch kriegt man Objekte damit. Die sind, würde man auch nicht sehen, die sind meistens zu klein. Das heißt also, das, was alte Gesellschaft ausmacht, das sehe ich damit erstmal nicht. Aber diese Bilder helfen mir dabei, schon mal einzuschätzen, bin ich jetzt hier in einem Dorf, bin ich in einer komplexen Stadt oder was ist hier eigentlich zu erwarten? Und ich kann viel, viel besser planen, wo ich meine Grabungen ansetze als früher.
Und wie datiert ihr genau? Welche Methoden benutzt ihr dafür?
Auch ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, ganz viel läuft schon mal über den Vergleich. Keramiktypologien sind ganz wichtig. Das ist so ähnlich wie, wenn heutzutage kleine Jungs Mercedes-Typen auseinanderkennen, weiß man auch sofort, der gehört in die 50er Jahre, der gehört nach 2010. Ne? So machen wir das mit der Keramik auch und das halt über Jahrtausende hinweg, weil der Mensch doch immer wieder sich an den schon vorhandenen Formen orientiert und daraus was Neues entwickelt. Das heißt, die Entwicklung kann man sehr gut datieren. Aber dann gibt es andere Materialien, Tontafeln bei uns zum Beispiel. Da steht was drauf in Keilschrift, häufig auch mit einem Datum. Das ist dann ganz toll. Dann kann man erkennen, wer da wann was und warum wie aufgezeichnet hat. Und dann gibt es natürlich auch da wieder moderne physikalische Methoden. Das heißt, man kann zum Beispiel den Anteil von bestimmten Kohlenstoff messen, C14-Methode, über die man halt relativ gut, aber doch einigermaßen grob eine ganz akkurate Datierung bekommt.
Wie setzt ihr Prioritäten oder du jetzt? Weil das ist ja auch, es gibt ja so viele Flächen, die noch wahrscheinlich unbearbeitet sind und dann muss man seine Ressourcen, Personen und auch Material schonend oder auch ja, gut einsetzen. Wie machst du das? Wo schickst du deine Leute hin und wo gehst du selber dann auch hin? Nach welchen Kriterien wählst du da aus?
Das sind Forschungsfragen. Ich überlege mir, was wissen wir denn noch nicht? Und wo könnte ich diese Frage lösen? Das heißt, ich setze mich eigentlich am Schreibtisch hin, studiere die Sekundärliteratur oder kenne sie schon und weiß, das und das ist jetzt eigentlich eine wichtige Forschungsfrage und das will ich machen. Und dann überlege ich mir eben den Ort und die Größe einer Grabung, die ich dafür brauche, das Personal und so weiter. Stelle dann meistens Anträge auf Finanzierung, bekomme sie hoffentlich und kann dann loslegen.
Und so Schätze oder du sagst jetzt speziell Forschungsfragen, aber halt auch irgendwas Repräsentatives oder was das Institut oder ja auch deine Karriere befeuern könnte, nochmal mehr. Spielen solche Sachen auch da eine Rolle? Wo man denkt,
nicht unbedingt. Nun gibt es viele wirklich sehr spektakuläre und große Orte, an denen gerade das Deutsche Archäologische Institut arbeitet. Das hängt damit zusammen, dass wir nicht nur für die Forschung arbeiten, sondern eben auch für die Tourismusaktivitäten der Länder oder auch einfach für interessierte Bürger. Da wäre es zum Beispiel, wenn man jetzt 20 kleine Dörfer ausgraben würde, einfach nicht so spannend. Ne? Das ist zwar, könnte eine wichtige Forschungsfrage sein, aber wir versuchen schon immer die Waage zu halten zwischen ganz wichtiger, aber kleiner Forschungsfrage und dann den Herangehensweisen an Orte, die eben auch ein bisschen was hergeben, entweder optisch. Mein Grabungsort im Libanon zum Beispiel, Baalbek, hat mit die schönsten erhaltenen römischen Tempel, ne, die man so aus dem Römischen Reich kennt. Das heißt, da kommen Leute gerne hin, die wollen gerne wissen, was ist damit. Und wir haben dann festgestellt, da wissen wir aber viel zu wenig, da muss man jetzt, könnte man noch weiter forschen, kommt zu neuen Ergebnissen, kann die vorstellen. Und damit haben wir auf der einen Seite neue Ergebnisse und können Fragen beantworten, die weit über Baalbek hinaus interessant sind. Auf der anderen Seite bieten wir etwas Menschen an, die da hinkommen wollen und informiert sein möchten.
Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Archäologen vor Ort und aber auch mit den Behörden?
Wir müssen, wenn wir in ein Land reisen, in dem wir arbeiten wollen, natürlich Anträge stellen. Ich kann nicht einfach in den Libanon reisen und sagen, ich grabe jetzt hier mal, sondern ich muss das mit der Antikenverwaltung verhandeln. Ich brauche eine Genehmigung von einem Ministerium. Ich muss vorweisen, von was für einer Institution ich komme, dass ich Geld habe und so weiter. Ich muss die Gesetze kennen, die lokalen, ne, und mich daran halten. Wir arbeiten inzwischen eigentlich fast immer mit den dortigen Archäologen zusammen. Das heißt, es gibt eigentlich kaum mehr irgendwie Ausgrabungsstätten, wo jetzt ein deutsches Team ist und sonst niemand. Das war früher häufig so, aber das ist heutzutage eigentlich nicht mehr. Und das heißt, unsere Teams sind fast immer 50% Deutsche oder Europäer und dann national der Archäologen aus dem Gastland.
Schafft ihr da dann quasi Jobs auch dort? Ist es dann, werden die von euch bezahlt oder?
Die werden von uns bezahlt, aber wir schaffen vor allem Jobs auch noch darüber, dass wir viele Tätigkeiten gar nicht selber machen. Also das physische Ausgraben, das Erde lockern, das Erde entfernen, freilegen und so weiter, das machen wir in der Regel mit Arbeitern, lokalen Arbeitern, die häufig sich einfach gut auskennen in der Gartenarbeit. Ne? Das reicht häufig schon, weil die den Boden einfach sehr, sehr gut kennen. Das heißt, wir bieten Familien aus dem Ort, in dem wir arbeiten, Arbeitsplätze und haben dann darüber hinaus halt noch ausgebildete Archäologen, die dann meistens aus der Hauptstadt kommen oder der nächsten großen Stadt dabei, die mit uns wissenschaftlich mitarbeiten. Das sind also zwei verschiedene Arten von Arbeitern, die Geld verdienen. In Baalbek zum Beispiel sind wir neben der Partei Hisbollah und einer kleinen Fabrik, die dort ansässig sind, fast der größte Arbeitgeber, wenn wir da sind.
Und wie funktioniert die Kommunikation? Sprichst du Arabisch?
Ich spreche einigermaßen Arabisch. Ich kann keine Diskussionen auf höherem Niveau führen, aber ich kann einkaufen, ich kann mich mit meinen Arbeitern unterhalten, ich kann die gesamte Alltagssituation erledigen. Ansonsten geht sehr viel über Englisch. Viele Mitarbeiter sind richtig zweisprachig. Also wir haben eigentlich nie Verständigungsprobleme.
Und wenn du sagst, die Hisbollah ist da auch quasi aktiv, Arbeitgeber und natürlich auch eine politische Kraft. Wie funktionieren, welche Auseinandersetzungen oder auch, welche Konflikte, nicht nur, sondern halt auch, wie geht ihr mit solchen Sachen um, dass vielleicht ja auch politische Interessen hinter manchen Ausgrabungen oder dass man das auch instrumentalisieren könnte?
Also instrumentalisiert werden Ausgrabungen fast immer eher von den staatlichen Stellen, die gerne ein bestimmtes Bild ihres Landes herausarbeiten möchten. Hin und wieder auch von, sagen wir mal, der Opposition kann man dort unten eigentlich nicht sagen, also von anderen politischen Kräften. Der Blick auf Archäologie, auf Geschichte ist eigentlich fast immer politisiert. Und wir sehen zu, dass wir unseren Studierenden und jungen Mitarbeitern das klar machen, dass wir da eine Verantwortung haben in dem, was wir verlautbaren und auch in der Interpretation dessen, was wir da ausgraben. Wir versuchen eigentlich selbst zu vermeiden, politische Interpretationen zu geben, sondern versuchen tatsächlich eben bei dem Bild zu bleiben, was der Dinge, die wir so aus dem Boden holen. Aber natürlich kann man das eigentlich gar nicht, denn wir leben im 21. Jahrhundert mit Vorstellungen, die ganz andere Erfahrungswerte haben als vor 4000 Jahren, klar. Insofern blicken wir auf eine bestimmte Art und Weise auf die Dinge, müssen uns das aber halt sehr, sehr deutlich klar machen und eben versuchen, nicht einseitig zu interpretieren.
Kannst du ein Beispiel geben dafür, wie da mal versucht wurde, die Deutungshoheit vielleicht auch zu verändern?
Als ich in den 80er Jahren im Irak archäologisch gearbeitet habe, wurde zum Beispiel dezidiert die Perioden ausgeblendet, in denen es eine persische Übermacht gegeben hat. Es sind zwei Phasen gewesen, die Achämeniden im 6., 5. Jahrhundert vor Christus und dann später die Parther, das ist also 2. Jahrhundert vor Christus bis 3. nach oder und so. Das waren beides Male Bevölkerungsgruppen, die eben aus Iran oder damals mit dem großen iranischen Hochland rübergekommen waren und die Macht übernommen hatten. Das durfte nicht erwähnt werden. Ne? Und da musste man also immer irgendwie rumeiern gegenüber den Behörden, wie man das sonst noch ausdrücken kann. Das fällt Wissenschaftlern dann relativ leicht, weil man professionelle andere Begriffe hat. Ne? Arsakiden sagt dann niemandem etwas, aber den Wissenschaftlern sofort wieder. Aber den Politikern ist es einfach nicht mehr klar, dass das mit diesen vermeintlich feindlichen Gegnern was zu tun hat.
Da musst du also auch dann so diplomatisch umgehen, dass die dir nicht vielleicht die Grabungslizenz entziehen?
Teilweise. Also wir müssen uns immer sehr überlegen, wie weit wir das Spiel mitmachen. Wir wollen uns eben überhaupt nicht vereinnahmen lassen, denn Archäologie ist etwas, was sich mit antiken Kulturen beschäftigt und nicht mit moderner Politik. Das muss einfach ganz klar sein. Wir versuchen deswegen uns aus politischen Debatten rauszuhalten. Aber manchmal muss man da sehr diplomatisch vorgehen und sich ein bisschen auf dieses Spiel einlassen, um gegenüber allen Seiten eben die Ruhe zu bewahren. Das ist im Übrigen auch nicht nur, wie soll man sagen, Feigheit vor einem Regime, sondern manchmal auch Schutz der Kollegen vor Ort. Ne? Man muss abwägen.
Und Interessen gibt es ja auch von dieser, auf westlicher Seite. zum Teil. Also du hast ein Forschungsinteresse, aber wenn dann Auswärtiges Amt irgendwas finanziert, gibt es da nicht auch dann?
Also wir werden sehr stark vom Auswärtigen Amt finanziert. Wir sind eine nachgeordnete Behörde des Auswärtigen Amtes. Das heißt, unsere Grundfinanzierung kommt von dort. Das Auswärtige Amt hat aber kein inhaltliches Mitspracherecht. Das geht gegen unsere Statuten. Das heißt, archäologisch sind wir völlig autark und bestimmen selbst, was wir machen wollen. Aber wir sind natürlich in die Kulturpolitik Deutschlands eingebunden. Klar. Das heißt also, wenn, wie im Moment zum Beispiel, der Vordere Orient Krisenregion ist, Stichwort Syrien oder eben auch Irak, dann sehen wir schon zu, dass wir im Sinne der, wie das so schön heißt, Außenbildungs- und Kulturpolitik des Auswärtigen Amtes oder der Bundesregierung vor Ort agieren, indem wir Projekte anfangen, die eine politische Entwicklung unterstützen. Und im Moment können wir zum Beispiel sehr, sehr viel machen mit Blick darauf, dass man lokale Gesellschaften stützt, versucht, Ausbildung vor Ort anzubieten, versucht, Projekte vor Ort so zu organisieren, dass sie sehr stark von den lokalen Archäologen, Wissenschaftlern und eben der Bevölkerung durchgeführt werden können, um, das ist ein dezidiertes Ziel, dafür zu sorgen, dass es dort Arbeitsplätze gibt und nicht das, was wir hier so etwas abwertend Wirtschaftsflüchtlinge nennen, bei uns anlandet. Ne? Ich glaube, das ist schon ein ganz klares politisches Ziel, was man da vor Augen hat. Ich sehe das immer ein bisschen zwiespältig, weil der Begriff Wirtschaftsflüchtling natürlich Dinge umfasst, die man so auf die Schnelle gar nicht alle definieren kann. Aber ich unterstütze sehr, dass man Gesellschaften vor Ort eben darin befähigt, dass sie selbst handeln können, dass sie unabhängig von uns werden, dass sie selbst entscheiden können und so weiter. Deswegen mache ich mit sehr großem Vergnügen diese Ausbildungsprogramme.
Und hast da auch Spielraum, in welcher Größenordnung oder in welcher Form auch inhaltlich, was du da vermittelst? Bist du da noch direkt auch dran beteiligt?
Ich schlage vor, was wir machen, genau. Und ich muss mir das genehmigen lassen. Also ich reiche einen Vorschlag ein, der wird irgendwo begutachtet und dann gefördert oder auch nicht. Aber ich glaube, ich kenne diese Länder inzwischen einfach so gut und auch die Strukturen so gut. Und man weiß auch im Auswärtigen Amt, dass ich für bestimmte Regionen eben einfach ziemlich detailliert weiß, wie so etwas anzusetzen ist. Insofern habe ich im Moment eigentlich sehr, sehr gute Chancen, meine Projekte durchzubekommen.
Und wie beurteilst du die Erfolge? Kann es auch Schneeball Funktion, kann das auch quasi, erreichst du auch Multiplikatoren?
Das ist die große Hoffnung im Moment. Also wir sind mit diesen Programmen, speziell für Irak, im Moment im dritten Jahr. Der erste Jahrgang, der bei uns die Ausbildung abgeschlossen hat, hat wirklich sehr, sehr viel gelernt und ist mit großem Elan und Begeisterung an Projekte rangegangen. Wir bilden im Moment vor allem junge Leute aus. Und die Nachhaltigkeit muss sich dann erst noch erweisen, denn junge Leute sind in der Regel dann eben noch nicht in den Positionen, in denen sie wirklich selbst ein Schneeballsystem initiieren könnten. Aber sie sind diejenigen vor Ort, die eben auch mal schnell entscheiden müssen, was wie gemacht wird. Und das, also auf der Ebene klappt das ganz wunderbar. Schwieriger ist es häufig dann die ältere Generation mitzunehmen, aber ich glaube, das ist weltweit so, wenn junge, gut ausgebildete Menschen irgendwo sind und treffen auf ihre vorgesetzten Generationen, die nicht die Chance hatte, diese Ausbildung zu genießen, weil sie eben im Krieg groß geworden ist oder, ne? Dann entstehen da häufig auch ein bisschen Neidgefühle oder Misstrauen über diese veränderte Herangehensweise. Und das blockiert häufiger mal was. Das heißt, wir müssen immer zusehen, dass wir beide Gruppen im Blick haben und eben auch was für die vorgesetzten Generationen tun.
Ja, einschneidendes Ereignis war ja da der Krieg einfach 2001, ne, die der Sturz von Saddam. Wie hat sich das für eure Arbeit da alles auch verändert? Eben die Präsenz der Amis und dann die Sicherheitslage, die ja bis heute jetzt noch so sehr instabil ist?
Also de facto sind es eigentlich ganz viele Ereignisse gewesen. Das ging los mit dem Iran-Irak-Krieg in den 80er Jahren, der 1980 losging und dann 1989 erst beendet worden war. Das ging weiter mit dem Angriff Iraks auf Kuwait 1990, 91, der dann eben gewaltsam von Bush Senior unterbrochen wurde. Ne? Daraus folgte ein Wirtschaftsembargo der Welt gegenüber Irak, das bis 2003 angedauert hat. Und dieses Wirtschaftsembargo, das hat meiner Ansicht nach extrem viel verändert im Irak, weil man hat eben versucht, das Land auszuhungern. Das ist für die einfache Bevölkerung gelungen, aber nicht für diejenigen, die dort das Sagen hatten. Also es gab eine Schicht, die richtig reich geworden ist über das Embargo, und es gab eine extrem verarmte Bevölkerung. Darüber sind ganz viele Leute außer Landes gegangen, natürlich die Intelligenz und gut ausgebildeten Techniker und so weiter. Und zurückgeblieben ist im Prinzip entweder Enthusiasten, die etwas für ihr Land tun wollten, oder diejenigen, die halt erst noch eine Ausbildung genießen müssen. Ne? Dann kam 2003 die Eroberung durch die Coalition Forces, nicht nur die Amerikaner, sondern eben ja auch diverse andere Staaten, die sich beteiligten. Und darüber wiederum eine Flüchtlingswelle und dann interne sektiererische Auseinandersetzungen, also das Sortieren der Gesellschaft nach Religionen, nach Stammesgrenzen und so weiter. Und das hat ganz, ganz lange angedauert, bis wir überhaupt wieder dort Fuß fassen konnten. Ich habe die ganze Zeit den Irak begleitet, indem ich bei UNESCO mitgearbeitet habe. Aber richtig loslegen konnten wir erst wieder 2009, erst im Nordirak, im kurdischen Teil. Und seit 2015 auch im Südirak wieder. Dazwischen war es einfach viel, viel zu komplex, was eben die Sicherheitslage anging.
Was ist da passiert mit den archäologischen Stätten? Also von Syrien hört man ja das Allerschlimmste. Wie war das im Irak?
Im Irak gab es auch sehr schlimme Situationen, die weniger spektakulär durch die Presse gegangen sind. Es ist 2003, eigentlich schon am Ende der Embargo-Zeiten, dann bis 2006 sind sehr, sehr viele Städte geplündert worden. Und das hat dort unten ganz fatale Auswirkungen. Die Städte im Irak und auch im Syrien im Übrigen sind ja ganz überwiegend aus Lehm gebaut gewesen. Ne? Und Lehm zerfällt halt, der zerfließt. Für Archäologen sind diese Strukturen, die da zerflossen sind, aber immer noch lesbar. Wenn aber jemand kommt und da mit dem Spaten drin rumbuddelt, wie im Garten, um Objekte rauszuholen, dann wird das alles zerstört. Ne? Also da sind wirklich riesige Flächen von archäologischen Städten einfach durch diese Buddelei nach verkäuflichen Objekten kaputt gegangen. Das hat aber jetzt eben eine andere Auswirkung als zum Beispiel diese spektakulären Zerstörungen, die durch ISIS da veranstaltet worden sind, die einfach aus Propagandagründen bestimmte Orte in die Luft gejagt haben. Ne?
Sondern das ist dann der Berufszweig der Grabräuber oder was, der sich da aus der Not heraus vielleicht auch gebildet hat?
Genau, also die Raubgrabung gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange, de facto eigentlich auch in der Antike schon. Also ab dem 19. Jahrhundert ist das ein bisschen mehr geworden, als im Westen das Interesse an diesen Objekten größer wurde, ne? Als Museen anfingen, Tontafeln zu sammeln oder eben schöne, attraktive Gegenstände. Da hat es dann immer wieder Raubgrabungen in all diesen Regionen gegeben, aber halt nicht in dem Umfang wie jetzt in den 90er und 2000er Jahren. Sicher, das ist zunächst mal vor allem eine Form des Lebensunterhalts. Wenn sich die Vertriebsstrukturen etabliert haben, und das hatten sie halt in den 90er Jahren, vor allem über die reichen Eliten, die dann durchaus eben auch bestimmte Vertriebsformen genutzt haben, die es weltweit für alles Mögliche gibt, ne? Dann gibt es halt die Strukturen und dann weiß man, wohin man den Nachschub einspeisen kann. Und da ist wirklich sehr, sehr viel verschwunden.
Dann sind die Sachen für euch verloren oder könnt ihr euch dieser Vertriebswege denn auch wieder zu Nutzen machen und Sachen zurückkaufen?
Wir kaufen grundsätzlich nicht zurück, sondern wir versuchen die nationalen Behörden darin zu unterstützen, dass sie Dinge, die auf dem Markt auftauchen, zurückbekommen über juristische Wege. Ne? Ja, wir haben sehr viel Zeit darauf verwandt, die Länder dort darin zu unterstützen, dass das möglich ist. Das Problem ist immer ein bisschen, dass die Gesetzeslage in jedem Land unterschiedlich ist, ne? Und allein das Ausnutzen von unterschiedlichen Gesetzen erleichtert es Menschen, die das eben wirklich ausnutzen wollen, Erfolg zu haben und dass man juristisch gegen viele Dinge einfach nicht angehen kann. Deutschland hat jetzt im letzten Jahr seine Gesetzgebung ziemlich grundlegend verändert. Das war ein großer Erfolg für diejenigen, die dafür gekämpft haben, über Jahre und Jahrzehnte hinweg de facto. Und wir hoffen sehr, dass das mit dieser Gesetzeslage jetzt jedenfalls in Deutschland ein bisschen besser in den Griff zu bekommen ist. Aber de facto stecken dahinter soziale und ökonomische Probleme. Ne?
Und was hat sich da hier geändert, dass man auch von hier aus klagen kann, ihr andere Mittel auch habt?
Wir selbst können eigentlich nur den Markt beobachten und das vielleicht und dann einschätzen, wo die Sachen vielleicht herkommen könnten. Und die Länder, von denen wir meinen, dass die Objekte von dort stammen, informieren, auf dass die dann auf Rückgabe klagen. Diese Rückgabemöglichkeiten, die sind deutlich vereinfacht worden.
Sind es dann private Sammler oder auch Museen? Wer ist da interessiert an solchen archäologischen Fundstücken oder Raubkunst?
Also ganz viele Leute. Also Museen sammeln inzwischen, zumindest in Deutschland, eigentlich nicht mehr. Eben aus diesem Grund, weil allen klar ist, dass die Sachen ganz überwiegend eben ungesetzlich außer Landes geschafft worden sind. Fast alle Länder dieser Welt haben so um 1970 herum Gesetze erlassen, die Ausfuhren verbieten. Gibt einige Länder, wo man das noch unter bestimmten Bedingungen tun kann, aber ganz viele haben sie fast komplett verboten. Ne? Und insofern ist klar, dass die Ausfuhr aus einem Land in der Regel illegal gewesen ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Einfuhr in ein anderes Land dann auch illegal ist. Das ist eben nicht der Fall. Also wenn man dann zum Beispiel die ganzen Zollauflagen erfüllt, kann man einführen, weil Gesetze gelten zum Beispiel in Deutschland, halt in Deutschland und nicht deutsche Gesetze im Irak oder irakische Gesetze in Deutschland. Das heißt also, man kann diese Lücken da ausnutzen. Und das ist vielfach gemacht worden. Dadurch, dass Antikenraub eigentlich gesellschaftlich oder zumindest von den Profis und dann zunehmend auch gesellschaftlich immer stärker geächtet wird, setzt da ein Umdenken im Bewusstsein der Menschen ein. Aber trotzdem gibt es halt sehr viele Privatsammler noch, die es einfach toll finden, sich Objekte ins Wohnzimmer zu stellen. Es gibt Großsammler, also Sammler, die wirklich sehr, sehr viel sammeln. Und es gibt viele Leute, die einfach auf dem Flohmarkt dann so die kleinen Objektchen und so weiter finden und sagen, oh toll, möchte ich eigentlich auch mal haben. Ne? Ganz vieles davon ist quasi nichts wert, also im Sinne von Geld wert, ne? Weil es einfach nur nette kleine Objekte sind, ohne großen Materialwert, ohne großen technischen oder sonst was. Aber das Problem ist halt, dass all diese Objekte unter Bedingungen aus dem Boden gerupft worden sind, die für uns Archäologen und damit dann auch für die Länder, in denen diese Stätten liegen, das Umfeld, den Zusammenhang zerstört haben. Ne? Und wir können dann eben keine Geschichten mehr erzählen über das Objekt, sondern können nur noch sagen, ach, ist nett, ist ein schöner Topf, ist ein schönes Rollsiegel, sieht einfach nett aus. Ich kann dir sagen, was drauf ist, aber ich kann dir leider nicht mehr sagen, in welchem Funktionszusammenhang es gestanden hat. Und häufig kann ich es auch nicht mehr datieren, weil mir die Spuren drumherum fehlen und so weiter. Das heißt also, die Sammelei ist, kann ich verstehen, ich sammle auch bestimmte Dinge, aber in dem Fall ist sie wirklich absolut kontraproduktiv.
Und fehlen viele Bausteine dann. Nochmal zur Sicherheitslage. Ihr seid wieder im Irak, aber es ist sicher noch nicht normal, oder? Wie hier auf der Schwäbischen Alb zu graben.
Nein, es ist ziemlich anders. Wir müssen ein sogenanntes professionelles Sicherheitskonzept vorbereiten. Das heißt, wir müssen genauestens überlegen, wie wir uns in einem Land bewegen, das zwar in bestimmten Regionen relativ sicher ist und nur deswegen fahren wir dahin. Ich fahre nicht in Gegenden, wo ich schon von vornherein mir ausrechnen kann, dass es vielleicht knallen könnte. Aber ich muss damit rechnen, dass es immer wieder mal Störaktivitäten gibt, ja, der einen oder anderen Sorte, dass ISIS irgendwie versucht, dann doch irgendwo zu stören oder dass Verbrechen passieren aus Not oder gibt viele Sachen. Alles das müssen wir antizipieren und versuchen aufzuarbeiten, so vorzubereiten, dass es uns möglichst nicht treffen kann. Das heißt, da stecken ganz, ganz viele Überlegungen dahinter, wie man sich bewegt, mit wem man sich bewegt, wie man kommunizieren kann, wie man sich wo man wohnen kann, wie man sich auf einer Grabungsstelle bewegen kann, alles Mögliche. Also das ist sehr, sehr aufwendig im Moment.
Hast du da immer einen Leibwächter dabei dann auch, wenn du dort bist?
Leibwächter in dem Sinne, dass ich immer Personen um mich herum habe, auf den Grabungsstätten nicht, sonst würde ich da nicht hinfahren, so kann ich nicht arbeiten. Wenn ich nach Bagdad fahre, ja. Aber was wir haben, ist eine Antikenpolizei oder größere lokale, persönliche Bekannte, die uns einbetten in die Gesellschaft oder eben auch einen archäologischen Ort schützen. Das heißt, ich muss schon dafür sorgen, dass ich, dass zum Beispiel meine Grabungsstätte von außen her vollständig geschützt ist, dass es eine Kontrolle gibt, welche Personen rein und raus können, dass ich immer Kommunikationswege in die örtliche Polizei habe, zum Gouverneur und so weiter.
Also Funkgerät auch oder reicht dann Handy?
Nein, Handy reicht überhaupt nicht. Handys kann man abstellen, Handys kann man stören. Handys sind, wenn man in unliebsame Situationen reinkommt, also gesetzt den Fall, man würde festgesetzt für 2-3 Tage, stromabhängig, den gibt es dann im Zweifelsfall nicht und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Wir versuchen uns eigentlich eben in unabhängige Kommunikationsstrukturen zu bewegen. Und das geht natürlich nur wiederum dadurch, dass man Personen hat oder einen Personenkreis, der damit umgehen kann. Und das ist häufig die Polizei.
Aber auf der Grabung da bist du alleine und da lässt du dich nicht reinreden und sonst kannst du nicht arbeiten.
Also ich kann nicht arbeiten mit professionellen Personenschützern, die mich auf Schritt und Tritt begleiten, weil ich ja auch nicht die Einzige bin. Ich arbeite nicht alleine, sondern ich arbeite mit einem Team, was sicherlich 10-12 Personen umfasst. Und theoretisch müsste dann jeder so etwas haben. Denn wir treten nicht in Gruppe auf, sondern bewegen uns halt hierhin, dorthin und so weiter. Das ist schlechterdings nicht umsetzbar. Die würden mir auch alles kaputt trampeln mit ihren, denn die sind ganz anders ausgestattet. Die treten dann mit Schutzwesten auf und haben Waffen dabei und so weiter. Ne? Das ist auf einer Ausgrabung, ist das Quatsch. Das würde auch die unsere Arbeitersituation ziemlich aufscheuchen und einfach ein unschönes Gefühl erzeugen. Und so kann ich nicht arbeiten. Also wenn ich in so eine Situation käme, würde ich vermutlich sagen, sorry, aber wir warten jetzt noch mal eine Runde, bis das etwas relaxter vorgehen kann. Ne? Wir versuchen halt, uns so weit in die lokalen Strukturen einzubetten, auch in lokale Polizei- oder Verwaltungs- oder Institutionenstrukturen, dass darüber dieser Schutz entsteht. Ne? Die kennen sich aus mit ihren Gesellschaften, die wissen, wen sie in welchem Fall beobachten müssen oder wen sie anrufen müssen und so weiter. Das heißt also, der Schutz geschieht ganz stark über bekannte lokale Strukturen. Und das ist dann eine Sache von Vertrauen wiederum.
Wie oft bist du selber da vor Ort, jetzt im Libanon oder im Irak?
Ich bin ziemlich viel unterwegs. Manchmal pro Jahr fast die Hälfte meiner Arbeitszeit unterwegs. Manchmal weniger. Das hängt sehr stark davon ab, was gerade geht und was nicht geht. Wir können auch derzeit häufig nicht genau sagen, wie lange wir vor Ort sein können. Ich plane für 6 Wochen, 8 Wochen und muss dann aus unterschiedlichsten Gründen vielleicht nur 4 Wochen mit 4 Wochen Vorlieb nehmen. Das lässt sich alles nicht so richtig vorhersagen. Ich muss ständig, täglich eigentlich oder stündlich die Situation beobachten, mich informiert halten und entscheiden, ob wir so arbeiten können oder nicht. Das ist relativ anstrengend.
Was sind deine nächsten Termine jetzt?
Na, wenn jetzt die Sommerhitze vorbei ist, dann geht's wieder los. Also September, Mitte September, Oktober, November ist so unsere Reisephasen, Winter häufig. Spätestens Mitte April tauchen wir dann wieder auf, weil es in den Ländern gerne mal zu heiß wird. Also im Südirak jedenfalls. Im Nordirak geht es mit den Temperaturen. Im Libanon geht es auch mit den Temperaturen. Ich muss gleichzeitig jedoch auch die Feiertagssituation in den Regionen beachten. Also es gibt große islamische Feiertage, die derzeit durch den Sommer wandern, und während derer arbeiten wir nicht, sondern geben eben, so wie bei uns Weihnachten oder Ostern, die Zeit frei. Damit muss ich aber eben auch zusehen, dass ich mit meinen Kampagnen da nicht reingerate, denn also unsere Ausgrabungskampagnen sind teuer. Wenn ich aus Deutschland anreise mit einem Team von 10 Personen oder so etwas, dann kostet das einfach schon mal Flugkosten. Ich kann nicht sagen, auch nach 2 Wochen, sorry, jetzt ist hier Feiertag und wir machen mal einfach 2 Wochen Pause oder etwas. Ne? Das muss ich also alles einkalkulieren.
Welche Ergebnisse erwartest du jetzt kurzfristig und mittelfristig?
Ich arbeite in 4 verschiedenen Städten gleichzeitig. Insofern ist das ganz unterschiedlich, was wir so erwarten. Wenn ich jetzt auf den Südirak schaue, dann gibt es da 2 Sachen. Wir arbeiten einmal eben in Uruk, meiner alten Lieblingsruine. Da möchte ich eigentlich zusehen, dass wir die Struktur der Stadt noch weiter erforschen. Das machen wir tatsächlich mit geophysikalischen Methoden. Das heißt, wir versuchen in den Boden hineinzuschauen und zu sehen, wie diese Stadt aufgebaut gewesen ist. Da gab es Kanäle, da gab es Stadtviertel, da gab es Straßen, da gab es Tempelanlagen, da gab es eine berühmte Stadtmauer. Das ist im Groben bekannt, aber nicht im Detail. Und ich möchte die Details erforschen. Und ich möchte gleichzeitig zusehen, dass wir verstehen, was im Umland, also außerhalb der Stadtmauer, los gewesen ist. Natürlich, da sind Felder. Natürlich, zu den Feldern kommen Kanäle. Aber es gibt halt auch ganz viele Produktionsstätten. Wir stellen auch fest, dass es da Vororte gibt, die sehr früh schon sehr, sehr ausgedehnt gewesen sind. Da hat also die Stadtmauer offensichtlich nicht die Funktion, dass man nur drinnen was macht, sondern man ist halt dann auch draußen ganz viel unterwegs. Das möchte ich verstehen, warum man vor einer Stadtmauer so große Vorstädte im 3. Jahrtausend hat. Also mir geht es tatsächlich eben um die Rekonstruktion des Lebensumfeldes von Menschen vor allem.
Da blüht das Archäologenherz dann wieder auf.
Genau.
Ja. Vielen Dank, Margarete van Es, dass du da warst, für die Einblicke. Gerne auch mal wieder mit Zwischenschritten und ja, neuen Entwicklungen. Toi, toi, toi für alle weiteren Projekte.
Danke, ja, und danke für die Einladung.
Sehr gerne.